Das Thema heute, wir sehen es, ein Mensch, ein Ziel. Wir wollen in den ersten drei Adventssonntagen uns einmal mit der Person von Johannes dem Täufer als Wegbereiter von Jesus beschäftigen. Passt ja ganz gut, Adventszeit, die Zeit, in der wir uns vorbereiten auf das Kommen des Christus. Zum wiederholten Male, natürlich für die meisten von euch schon, ich weiß nicht wie oft, bestimmt mehr als 10 im Schnitt. Und trotzdem, wir können ja hoffen, dass auch dieses Jahr uns Christus neu begegnet, neue Dinge klar werden und unser Leben weiter bereichern und prägen. Johannes der Täufer also, er kann uns mit seinem Leben hilfreiche Anstöße geben. Wie können wir uns auf das Kommen des Christus vorbereiten? Heute also Kapitel 1 des Johannesevangeliums, die Verse 6 bis 9. Und ich lese einmal ab Vers 1 und da wird immer davon gesprochen, dass das Wort und wieder das Wort war. Und es ist theologisch absolut beabsichtigt, legitim und richtig, statt Wort Christus einzusetzen. Und das tue ich jetzt einmal. Also Johannes, Kapitel 1, Evangelium, die Verse 1 bis 9. Am Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott. Und er war Gott, Jesus. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, Jesus, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Jetzt ab Vers 6. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Drei kleine Schritte heute Vormittag. Der erste Gedanke lautet, ein Mensch. Wir reden ja in diesen Tagen wieder viel von Schenken, von Wünschen. Manch einer von uns wünscht sich zum Beispiel, dass endlich diese Adventszeit mal vorbeigeht ohne Gewichtszunahme. Andere haben andere Wünsche. Wünschen wir uns, dass wir Christus begegnen, dass das etwas in uns auslöst, nach so vielen Jahren vielleicht einmal wieder. Und ein Wunsch, der seit Jahrtausenden geäußert wird, immer wieder ist, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Frieden und nach Erlösung. Wenn wir Leute auf der Straße fragen, was ist euer sehnlichster Wunsch, dann werden wir ganz oft genau das hören. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Aber dieser Wunsch ist ja schon viel älter als der Römerbrief. Der besteht ja schon seit Anbeginn der Zeit. Friede, Versöhnung, Erlösung. Dass wir endlich mal wirklich miteinander klarkommen. Schauen wir mal die Juden an. Bei denen war das ja nicht anders. Die haben als besonderes Volk, als auserwähltes Volk Gottes gelebt. Und bevor diese Geschichten mit Johannes sich zugetragen haben, hat dieses Volk Gottes von Frieden und Versöhnung, von Erlösung nichts mehr gehört. 400 Jahre, so sagt uns die Bibel, war total Funkstille. Leitung tot. Dieses Volk Gottes, das so abhängig war von dem, dass es zu seinem Gott Kontakt haben konnte, hatte keinen Kontakt. Nach dem Propheten Malachi gab es nichts mehr. Gott hat geschwiegen, hat sich totgestellt sozusagen. Keine Offenbarung, kein Prophet, keine schriftlichen Niederlegungen, nichts. Überlegen wir mal, wir sind stolz auf 30 Jahre, 31 Jahre inzwischen vielleicht auf Freie Evangelische Gemeinde Darmstadt. Ja, 400 Jahre. Unser ganzer Gemeindebund, die älteste Gemeinde, die ist ja jetzt 1854 entstanden. Was ist denn das? Gerade mal ein bisschen mehr als 160 Jahre. Die ganze Sache nach der Reformation, sagen wir Zinzendorf, Spener und so, wo wieder eine Reformation, eine Erweckung entstand, das ist keine 400 Jahre. So lange müsst ihr euch vorstellen, haben die Leute, die mit Gott unterwegs waren, von Gott nichts mehr gehört. Und sie sind dabei geblieben. Aber da verstehen wir auch, wie sehr sie sich darauf gefreut haben, wie sehr sie sich danach gesehnt haben, dass endlich wieder ein Wort der Erlösung zu ihrem Ohr kommt. Dass endlich der Tempelgottesdienst wieder Inhalt bekommt und nicht nur ein leerer Ritus bleibt. Und jetzt tritt da so ein Mensch auf, eine ganz merkwürdige Gestalt. Wenn der hier heute Morgen reingekommen wäre, ich würde mal denken, und er sitzt hier in der Mitte, hätten wir so einen schönen Kreis um den rum. Ein paar freie Stühle. So ein Typ war der Johannes, ein Mensch, ein merkwürdiger Mensch. Und ausgerechnet in diesem Menschen erklingt die lange schon tot geglaubte Stimme Gottes neu. Das hat die Leute förmlich umgehauen. Ne? Wir würden heute sagen, es hat sie voll geflasht. Und wie das so ist, wenn einer so auftritt und alle Leute total hin und weg sind von dem, der wird gleich in besonderer Weise auf den Leuchter gehoben. Ein Star. Ja? Die Popkultur, die Starkultur hat also nicht erst mit Sing meinen Song oder sonst irgendwas begonnen. Johannes war so ein Typ. Alle fanden den geil. Und da sind sie von überall her gekommen und wollten den sehen und hören und am besten noch anfassen. Und er hat richtig Fans gehabt. Der hat eine richtige Fankultur um sich versammelt gehabt. Und Jesus hat das sogar bestätigt. Er hat später mal gesagt, Kapitel 5 im Johannesevangelium, können wir das nachlesen. Er sagt über diesen Johannes, er war die brennende und scheinende Lampe. Ja, heutzutage würde zum Beispiel irgend so ein Dieter Bohlen oder so das ganz anders formulieren. Ja? Wenn jemand so ein richtiger Star, so ein Hecht im Karpfenteich ist. Das war der Johannes damals für die ganzen Leute um ihn herum. Johannes allerdings, der hat sich in dieser Rolle gar nicht wohlgefühlt. Das wollte der überhaupt nicht. Er hat sich ganz als Mensch gesehen. Er sagt, ich bin doch einer von euch. Natürlich bin ich irgendein Mensch. Ich habe eine besondere Berufung und ich habe was Besonderes zu sagen, aber ansonsten ist das nicht mehr. Und wenn wir dann aufmerksam im Johannesevangelium weiterlesen, werden wir es an vielen Stellen bestätigt finden. Es ging nicht um Johannes den Täufer. Endlich jemand, der wieder von Gott spricht und Gottes Stimme hören lässt, aber es geht um Gott selbst. Es geht um die Botschaft. Manche von euch kennen ja dieses Bild von Lukas Cranach, wo der Johannes mit so einem ganz langen, überlangen Zeigefinger auf den Gekreuzigten hinweist. Schon mal gesehen? Kolmar, Isenheimer Altar. Der hat so einen langen Zeigefinger. Also anatomisch nicht so günstig. Stell dir mal vor, der hätte damals schon eine Computertastatur gehabt. Das wäre eine Tastatur gewesen. So, aber der Künstler hat ausgedrückt, nicht ich bin derjenige, auf den es ankommt, sondern der, auf den ich hinweise, um den geht's, auf den sollt ihr hinsehen. Das war das, was Johannes als allererstes, als wichtigstes hatte. Ein ganz normaler Mensch, aber es geht nicht um mich. Und ich möchte euch mal eine Impulsfrage stellen in aller Kürze. Worum geht's denn, ich bin mal ganz persönlich, worum geht's in deinem Leben? Wie wichtig bist du dir selbst oder glaubst du, dass du bist? Stehst du damit vielleicht nicht Jesus im Weg? Was trägst du alles mit dir rum? Nicht so die Themen wie Kränkung, wie ich komme nicht richtig zur Geltung. Wir hatten vorhin im ersten Gottesdienst jemanden, der berichtet hat von seiner familiären Situation, wie er da immer untergebuttert worden ist. Und das macht ja was mit einem. Worum geht es dir in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Worauf möchtest du hinweisen? Der Name von Johannes heißt übersetzt, der Herr ist gnädig. Und jeder, der mit Jesus lebt, über dessen Leben soll das auch stehen. Das heißt, egal was in deinem Leben ist, ob du jetzt gerade zur Geltung kommst, ob du richtig und ordentlich behandelt worden bist, ob du den Beruf hast, den du dir gewünscht hast, oder sich deine Arbeit so entwickelt im Augenblick, wie das vielleicht gut wäre. Um was geht es in deinem Leben? Geht es nur um dich? Oder geht es um das Christus in mir, deine Beziehung zu dem, auf den wir uns vorbereiten? Überlegt euch mal persönlich, worum geht es bei dir? Was ist das Wichtigste? Bist du das Zentrum deines Universums? Der zweite Gedanke heißt einfach ein Zeuge. Das war der Johannes ja auch. Wie ich eben schon sagte, Johannes war nur der Zeigefinger auf den, der da kommen soll. Der Wegweiser, der Zeuge. Vers 7, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, das kommen soll, damit durch ihn alle zum Glauben kommen. Das war das Ziel dieses Zeugen. Also klar ist natürlich, wenn sich jemand in der Situation vorfindet, dass er Zeuge ist. Ja, das passiert ja meistens unverhofft. Nicht? Du stehst an der Straßenkreuzung, ne? Dann könnt ihr euch den Rest ausmalen. Und dann wirst du hinterher befragt, ja, wie kam es denn zu diesem Unfall? Und dann bist du jemand, der hat nicht seine eigenen Gedanken zur Verkehrsentwicklung in Deutschland und insbesondere in Darmstadt zu entwickeln und dann darüber zu schimpfen, dass er die Radfahrer alle immer und so, sondern er hat genau zu berichten, was er gesehen hat. Nicht meine Meinung und Erfahrung ist jetzt relevant als Zeuge, sondern das, was ich gesehen habe, was ich weiß. Und wenn ich nichts gesehen habe und wenn ich nichts weiß, dann sollte ich meinen Mund halten, dann sollte ich auch nichts sagen. Zumindest in unserer Kultur. Es gibt andere Kulturen in Afrika zum Beispiel, wenn du da nach dem Weg fragst und der keine Ahnung hat, erklärt er das trotzdem. weil das in der Kultur einfach nicht geht, dass du jemandem nicht hilfst. Ja, aber der Johannes, der konnte nur als Zeuge das bezeugen, was er wusste. Und er hat in ganz besonderer Weise was gewusst. Darüber werden wir am nächsten Sonntag auch noch was hören. Aber wieder mal eine Impulsfrage an euch. Wofür stehst du mit deinem Leben? Was bezeugst du? Also, in deinem Sportverein, in deiner Musikgruppe, hier in der Gemeinde, in der Schule, im Arbeitsplatz, egal wo ihr euch aufhaltet. Stellt euch mal vor, es wird über euch geredet. Hinter eurem Rücken natürlich, wie immer. Was erzählen sich die Leute von dir? Was sagen die? Ja, der Guido zum Beispiel. Hab dich gerade gesehen, Guido, guten Morgen. Ja? Was erzählen sich die Menschen über diesen Mann? Hinter seinem Rücken natürlich. Wofür steht der? Sagen die, ja, bei dem Guido merkt man wirklich, dass die Menschenfreundlichkeit Gottes Gestalt gewonnen hat? So würden sie es nicht sagen. Aber die würden vielleicht sagen, hey, wenn der Guido was sagt, dann glaube ich dem das. Wenn der was versprochen hat, dann hält er das. Und irgendjemand, der sein Herz mal dem Guido ausgeschüttet hat, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass ich dich ständig irgendwo jetzt hier reinnehme, ne? Ich könnte genauso gut sagen, hier, ne? Na, lass uns mal. Dem oder der habe ich mal mein Herz ausgeschüttet und ich weiß genau, das ist bei dem oder der geblieben. Ihr wisst, wie heikel das Thema ist. Oder sagen die Leute, ey, dem kannst du nichts Vertrauliches sagen. Wenn der dir was verspricht, solche Dinge. Also ihr wisst, worauf ich raus will. Was sehen die Leute bei euch persönlich? Ihr seid, die meisten von euch, seid wirklich mit Jesus unterwegs. Der soll uns prägen. Wir bereiten uns darauf vor, ihm neu zu begegnen, Advent. Das heißt, wofür steht ihr als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die mit seiner Gegenwart rechnen, die die in ihrem Leben haben? Was kommt auch nonverbal durch euer Leben bei anderen Menschen an? Also, ihr seid alle, ich eingeschlossen, Zeugen. Bei Johannes war es klar, wofür und für wen der Zeuge war. Wie ist das bei jedem von uns? Auch mal einfach nur als Impuls, drüber nachzudenken. Worüber reden die Leute, wenn sie über euch reden? Wofür stehst du auch mit deinem Leben? Ein letzter Gedanke, ein Ziel. Denn dieser Johannes hat ja ein Ziel mit seinem Leben, mit seinem Dienst. Was wollte er denn bezeugen? Und ich habe es eben gesagt, wir haben es gehört. Es heißt hier, ich weise auf das Licht der Welt hin, damit alle, die davon hören, zum Glauben an dieses Licht der Welt, an Jesus kommen. Das ist mein einziger Daseinszweck. Das mache ich, koste es mich, was es wolle. Und die sich auskennen, die wissen, es hat eine Menge gekostet für diesen Johannes. Rübe ab am Schluss. Dieser Mensch Johannes, als der von Gott berufene Prophet, hat seine Stimme nicht zum Selbstzweck erhoben. Ich sagte es, ich wiederhole es, alle seine Zeitgenossen sollten erkennen, dass ein Licht in diese Welt kommt, dass nach 400 Jahren Schweigen, und ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt da sitzen, die sagen, ich habe von Gott noch nie was gehört. Ich kann noch nicht mal mit Bestimmtheit sagen, ob es den gibt. Bislang halte ich das alles für eine sehr vage Sache. Schweigen im Walde. Wenn es diesen Gott gibt, wo kann ich ihm denn begegnen? Ja? Und dann kommt dieser Johannes und sagt, ich bin Zeuge dafür, dass es den wirklich gibt. Und dass der kommt und einen Unterschied macht. Der Glaube und das Zeugnis, die gehören vom Wesen ganz eng zusammen. Der Theologe Adolf Schlatter hat mal gesagt, der, zu dem ein Zeuge geredet hat, ist zum Glauben befähigt und verpflichtet. Nochmal das Beispiel von dem Unfall an der Straßenkreuzung. Wenn ich da stand und die vor mir zusammengeknallt sind und ich gesehen habe, dass der bei Rot über die Ampel gefahren ist, dann muss ich das nicht erfinden, dann weiß ich das. Und dann sage ich das zum Beispiel dem Aufnahmen, dem Polizeibeamten. Und dann hat er keinen Grund, mir nicht zu glauben, oder? Ich erfinde ja da nichts. War nicht meine Mutter, die da bei Rot drüber gefahren ist. Das wäre nochmal was anderes, ne? Aber ihr versteht, der Glaube ist verpflichtend. Der Zeuge steht dafür. Ich habe das gesehen. Und deswegen kann der andere das auch annehmen. Glaube und Zeugnis gehören zusammen. Also genügt es nicht, könnten wir jetzt für unsere Situation übertragen, dass man das Zeugnis des Täufers nur mal zur Kenntnis nimmt. Erst wenn man dieses Licht glaubend annimmt, diesen Christus, dann, wenn wir uns ihm anvertrauen, ihm aussetzen, dann erleben wir auch, wie wir aus der Finsternis gerettet werden. Das gilt für Menschen, die noch nie mit Christus etwas gemacht haben. Das gilt aber für jeden von euch, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Deswegen die Frage, wofür stehe ich? Was, wofür stehe ich? Viele von uns, sie kommen immer wieder in die Gefahr, das Ding einfach so laufen zu lassen. Man ist ja schon so lange Christ und hat schon so viele unerhörte Gebete gehabt und so viel ist auch schwierig im Leben, dann bleibt das alles an der Oberfläche. Kennen wir, oder? Aber ihr habt so viele Belege in der Heiligen Schrift, so viel, was wir miteinander schon erlebt haben, dass wir nicht einfach sagen können, das ist alles nur Einbildung. Aber wenn wir das sagen, dann müssen wir auch sagen, dann kann ich mich wieder neu auf den Weg machen, Advent, und sagen, ich will es noch mal genauer wissen. Ich vertraue mich dem neu an. Und hier bei Johannes wird klar, erst wenn wer sich diesem Licht anvertraut, wird dann auch begreifen, dass das tatsächlich trägt und hält. Da kannst du vorher nicht theoretisch drüber reden. Der Petrus musste aus dem Boot steigen, um zu erfahren, dass er von Jesus gehalten wird. Und sehr viele von uns als Christen, wir bleiben in unserem bequemen, frommen Boot sitzen und wagen keine neuen Schritte im Glauben, die uns herausfordern, die uns auf unbekanntes Land führen, weil wir einfach denken, es kann auch so gehen. Johannes sagt, ich bin der Zeuge. Und ich weise hin auf diesen Christus und er ist das Licht. Aber ihr werdet nicht über dieses Licht philosophieren können. Ihr werdet nicht darüber reden können, über das Für und Wider und vielleicht noch irgendeinen schlauen Theologen zitieren, sondern ihr werdet erst dieses Licht erleben, wenn ihr in diesen dunklen Raum reingeht und dann geht das an. Das ist Leben mit Jesus und darum geht es hier. Alle sollen zum Glauben kommen, heißt es, also es gilt auch uns, die wir schon dabei sind. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist ein Gebet in der Bibel. Also, du kannst selbst erstmalig oder auch wieder neu zum Glauben kommen, ein neuer Mensch werden. Du kannst es nicht nur, du sollst es auch. Das ist die Botschaft von Johannes. Also, ein Mensch, Johannes, er hatte ein Ziel. Ein zweiter Mensch, Jesus, der hat dasselbe Ziel. Der erste hat als menschlicher Prophet darauf hingewiesen, der andere hat als Mensch und Sohn Gottes das Ziel für uns vollendet. Jetzt fehlt also nur noch der dritte Mensch. Da sitzt er. Jemand unter uns vielleicht, allen Menschen. Die Impulsfrage hier lautet, wo will Gott in meinem Leben etwas verändern? Advent, Vorbereitung auf das Kommen des Christus. Johannes sagt in seinem Kapitel 1, im Vers 12, den haben wir jetzt nicht gelesen, aber so geht es ja weiter, all denen, die ihn aufnahmen, an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das wäre etwas, was an Weihnachten ein super Geschenk wäre, ein erfüllter Wunsch. Ich habe schon mal gesagt hier, ne, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst gemacht hat. Du bist gewollt. Und es gibt nichts Besseres, als zum Beispiel auch diese Weihnachten, das einmal für sich wahrzunehmen, zu sagen, ich komme zurück oder ich komme überhaupt erst mal an. Ich bete zum Abschluss. Und wer das mitbeten will, darf das gerne tun. Und wir haben natürlich während der Mahlfeier, wie immer, gleich im Anschluss, die Möglichkeit, dort hinten an den beiden Tischen sich segnen zu lassen für dies und das. Aber wenn jemand sagt, ich möchte auch mit Jesus anfangen, der kann das auch an diesem Tisch sagen und dann werden die Mitarbeiter die nächsten Schritte weiter helfend erklären. Ich möchte noch mal beten und lade euch dazu ein, wenn ihr mögt, das mitzusprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und dass du als Gott Mensch geworden bist. Und mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe. Dass es immer nur um mich ging. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du mir alles vergeben hast, weil du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich öffne dir als meinem Herrn und Erlöser mein Herz. Bitte komm in mein Leben, mach es neu. Amen.